Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im April startet der Live-Online-Kurs Diagnostik und wichtige Erkrankungen des autonomen Nervensystems mit Dr. Andrea Meyer. Du erhältst einen kompakten Überblick über Grundlagen, Diagnostik und relevante Krankheitsbilder und kannst eigene Fallvignetten zur Diskussion einbringen. Alle Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Marlene Stümmerler zum Thema Physiotherapie. Möglichkeiten und Grenzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich freue mich auch sehr, heute einen neuen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich die Marlene. Marlene wird heute einmal das Thema Physiotherapie wieder in den Podcast bringen, worüber ich mich sehr freue. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin positiv aufgeregt vor diesem Podcast. Marlene, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit mir sprichst über das Thema Physiotherapie. Du bist das erste Mal bei uns im Podcast, ich habe es gerade schon gesagt, und deswegen würde ich dich gerne bitten, dich ein bisschen vorzustellen und mal zu erzählen, wer du bist, im beruflichen Sinne natürlich. Und vielleicht uns auch schon mal so ein bisschen reinzunehmen in das Thema Physiotherapie. Wie bist du zum Thema Physiotherapie gekommen? Was charakterisiert dich da in dem Bereich? Also was machst du gerne in der Physiotherapie? Gibt es Bereiche, die du besonders gerne abdeckst? Hast du Spezialisierungen oder so? Nimm uns mal mit.
Okay, hallo erstmal. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, mein Name ist Marlene Stümmler. Ich bin seit 2015 Physiotherapeutin, habe meine Ausbildung an einer Uniklinik gemacht. Von daher vielleicht nicht ganz so der Weg, den viele kennen. Und war danach auch noch ein Jahr da tätig und bin dann in einer relativ großen interdisziplinären Praxis gelandet, wo ich mit vielen Physiokollegen, aber auch mit Logopäden und Ergotherapeutinnen zusammenarbeite. Und mache das jetzt schon einige Zeit und bin tatsächlich über die praktische Arbeit entgegen des eigentlichen Plans ein bisschen von der Neurologie weggekommen und arbeite hauptsächlich mit orthopädisch-chirurgischen Patienten und Klienten und das in allen Bereichen. Das heißt, alle Altersklassen und teilweise auch ein bisschen in den Sportbereich rein und habe zusätzlich noch so ein bisschen eine Spezialrichtung ins Thema Frauengesundheit, Gynäkologie eingeschlagen. Genau, und bin da hauptsächlich tätig.
Das hört sich schon mal sehr spannend an. Das ist jetzt vielleicht eine etwas abgedroschene Frage, aber gab es für dich sowas wie ja so ein Schlüsselmoment oder also wie ist es dazu gekommen, dass du dich für Physiotherapie interessiert hast? Es gibt ja häufig Leute, die sagen, das war Zufall, weil ich irgendwo ein Praktikum gemacht habe oder so. Gibt es da eine Geschichte zu bei dir?
Tatsächlich genau so eine Geschichte, allerdings kein klassisches Praktikum im Sinne, ich gehe mal in eine Praxis und gucke mir das an, sondern wir mussten damals von unserer Schule ein Sozialpraktikum machen in der 11. Klasse und bin da bei uns in der Nähe in Werkstätten gewesen, wo Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten, und da gab es eine Mitarbeiterin, die mir gerne zeigen wollte, was sie in der Therapie mit der Kollegin alles macht, was sie da alles kann. Die kam da in die Werkstätten zum Hausbesuch quasi und dann war ich da dabei und habe da zum ersten Mal gedacht, ach, das ist was, das könntest du dir vorstellen für dein Berufsleben. und habe mir dann in Münster zum Hochschultag nochmal dort die Schule angeschaut. Auch eher mitgeschleppt damals von einer Freundin. Und die sich dann dort beworben hat, das war dann letztendlich ich und nicht die Freundin, die sich das angucken wollte. Und so bin ich eigentlich in das ganze Thema so ein bisschen reingerutscht und bereue es bis heute nicht.
Das wollte ich auch gerade fragen, ne? Also du scheinst ja dann auch froh zu sein, dass das so gekommen ist.
Ja, sehr.
Ich bin ja Neurologe und Berührungspunkte leider nicht so viele, aber es gibt viele PatientInnen, die von mir aus zur Physiotherapie geschickt werden, in Anführungszeichen. Und als ich in der Klinik als jüngerer Arzt gearbeitet habe, da hatten wir sehr viel mit der Physiotherapie zu tun, genauso wie mit der Ergo und mit der Logo. Und das war immer schön. Ja. Und das vermisse ich so ein bisschen heutzutage in der Praxis. Also ich stelle fest in meinem Alltag, dass viele Menschen sehr unterschiedliche Ansichten von dem haben, was Physiotherapie eigentlich ist.
Ja.
Und das liegt natürlich auch daran, dass es ja viele verschiedene Formen von Physiotherapie gibt. Aber vielleicht ist es dir ja möglich, so ein bisschen in wenigen Sätzen zu sagen, was für Physiotherapie eigentlich ist und was die Ziele sind von Physiotherapie.
Es ist tatsächlich ganz viel auch davon abhängig, wo in dem Sinne mache ich Physiotherapie. Es ist natürlich in diesem Klinikkontext ein ganz anderes Arbeiten und eine ganz andere Zielsetzung, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schritt weiter gehe in eine Frühreha oder eben in unseren Praxisalltag. Aber letztendlich ist es viel mehr als Massage. Das verstehen ja ganz viel noch viele Menschen darunter. Mhm. Wir holen im Prinzip den Menschen da ab, in der Situation, wie er zu uns kommt, definieren mit ihm zusammen auch Ziele, die auch für die Zeit, die wir dann haben, im besten Fall realistisch sind, was natürlich auch von vielen Faktoren dann abhängig sind, und haben dann viele Therapiemöglichkeiten, die wir nutzen können. Und auch da gerne abhängig von den Klienten und Klientinnen, zu was die auch bereit sind letztendlich. Weil es geht nur in der Zusammenarbeit, und den Großteil der Therapie im Endeffekt müssen die Leute eigentlich selber erbringen. Wir können da helfen, Anreize geben und das auch durch manuelle Techniken vielleicht tatsächlich schon mal in einen schmerzfreieren Bereich reingehen und Anreize zur Bewegungsförderung geben. Aber letztendlich, die meiste Arbeit muss der Klient, die Klientin selber tun, letztendlich.
Da sprichst du ja einen sehr spannenden Aspekt an, weil wir ja viel mit Menschen zu tun haben, die von uns erwarten, dass wir sie gesund machen. Also ja. Das ist so mit dem Medikamenten geben und hoffen, dass es dann zu einer Besserung führt. Aber auch ich als Neurologe stelle ja häufig fest, dass das ganz viel mit eigener Initiative und Lebensstilveränderung und so zu tun hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ja auch diese Einstellung, dass man zum Physiotherapeuten zur passiven Behandlung, zur Massage und Wärme und so weiter, dass man da hingeht, dass das miteinander verwoben ist, ne? Dass man so das Gefühl hat, man geht da hin und wird da gesund gemacht.
Ja.
Und das ist natürlich keine hilfreiche Annahme. Aber auch das ist wieder ein tiefergehendes Thema, würde ich sagen. Ich freue mich schon jetzt auf diese Gespräche. Ich meine, ich habe ja die Hoffnung, dass du häufiger hier bei uns im Podcast über Physiotherapie sprechen wirst. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Hinsicht viel, viel zu sprechen und zu sagen gibt. Was würdest du denn sagen, um ein guter Physiotherapeut zu sein, eine gute Physiotherapeutin zu sein, was braucht man für Fertigkeiten?
Man braucht natürlich schon ein gutes Fachwissen. Unsere Grundlage ist letztendlich Anatomie. Egal in welchen Varianten, ob angewendet in verschiedenen Übungen oder um einfach in einem Befund herauszufinden, welche Struktur macht vielleicht jetzt gerade Probleme, um einen Startpunkt für die Therapie zu bekommen, ist also einfach das Fachwissen natürlich vonnöten, aber auch eine gewisse Empathie dann einfach, um zu bemerken, in welcher Situation, in welchem Zustand, sage ich jetzt mal, kommt der Klient gerade bei mir zur Tür rein. Ist da vielleicht im privaten Umfeld noch was, was gerade Probleme macht, sowohl gesundheitlich als auch vielleicht einfach nochmal auf der Arbeit oder ähnliches? Mache ich vielleicht erstmal eine Atemübung, um den überhaupt im Therapiesetting ankommen zu lassen und bringe dann vielleicht schon mal da eine Bewegungsförderung oder Übung mit rein? Oder wie kann ich den heute belasten? Merke ich vielleicht, der ist sowieso schon vom ganzen System so hochgefahren, dass ich da jetzt vielleicht nicht noch was sehr Belastendes fürs Nervensystem mache oder für bestimmte Techniken dann vielleicht einen Zeitpunkt wähle, der mir dann besser erscheint. Das heißt, man braucht einfach diese Therapeutenallianz, wurde es damals immer genannt, ne? Der muss mir in der Situation einfach vertrauen. Ich muss ein bisschen merken, bis wohin kann ich gehen und was vertagen wir lieber auf einen anderen Tag. Oder auch an manchen Stellen einfach, vielleicht ist das gerade nicht ein Thema, wo wir zu einem Ziel kommen. Deswegen liebe ich unsere große Praxis. Wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit verschiedenen Fachbereichen. Wir sind einfach menschlich unterschiedlich, wo man dann manchmal auch sagen kann, okay, für das Thema ist vielleicht der oder die Kollegin in dem Zusammenhang besser geeignet, fachlich versierter oder von der Persönlichkeit passt das vielleicht einfach besser zusammen, dass quasi beide Seiten da mit einem guten Gefühl und dem größtmöglichen Profit für den Klienten am Ende rausgehen einfach. Das, finde ich, macht schon auch einen guten Therapeuten aus, so ein bisschen die Situation zu erkennen, aber auch die Grenzen und darauf zu reagieren im besten Fall.
Das setzt voraus, dass man ein Stück weit mit sich selber im Reinen ist und seine Grenzen kennt und aber auch, dass man, glaube ich, eine gewisse Reife mit sich bringt, oder? Also
es ist, glaube ich, auch ein großer Lernprozess, so in seinem Therapeutensein, sage ich mal, anzukommen und da auch seine eigenen Stärken schon zu kennen. Vielleicht auch manchmal zu sagen, okay, ich möchte mich da jetzt aber auch reinfuchsen und eigentlich möchte ich das gerne irgendwie hinbekommen, aber dann auch da den Punkt zu erkennen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht gerade mein Limit. Da spielt bei uns im Beruf auch einfach Berufserfahrung eine Rolle. Das ist einfach so. Je mehr Menschen man trifft, je mehr Krankheitsbilder in diversesten Kombinationen, auch dann Kommunikation mit den Menschen, da vielleicht nochmal zwischen den Zeilen was aufzuschnappen, wo man dann doch nochmal gezielter nachfragt. Das ist immer sehr spannend, wenn wir mit unseren Azubis Erstgespräche machen, wo die dann fragen so, wie kommst du denn jetzt darauf? Warum hast du denn da nochmal die Kurve gedreht und danach gefragt? Das sind dann Sachen, die sind vielleicht irgendwo in einem anderen Zusammenhang schon mal vorgekommen, die vielleicht nicht ganz so klassisch sind oder die einem dann in bestimmten Kombinationen immer mal öfter untergekommen sind, wo man dann schon mal gezielter danach fragen kann und schon mal noch einen Aspekt mehr irgendwie in seine Denkprozesse einschließen kann, als wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber das ist einfach ein Lernprozess, den wir alle gehen müssen dann letztendlich.
Wir waren ja bei der Frage, was ist Physiotherapie überhaupt? Und das ist ja klar, dass man das nicht so schnell runterbrechen kann. Vielleicht können wir uns dieser Frage auch nochmal in der Hinsicht nähern, indem man fragt, was gibt es da für Strömungen, ne? Also was gibt es für verschiedene Formen der Physiotherapie? Also wenn ich jetzt an meinen Wirkungsbereich denke, dann habe ich häufig Patienten, die zum Beispiel eine Behandlung des zentralen Nervensystems bekommen oder die Krankengymnastik am Gerät bekommen, zum Beispiel, wenn es um Rückenschmerzen, muskuloskeletale Schmerzen geht oder so. Oder die Behandlung des peripheren Nervensystems, Patienten mit Polyneuropathien und so weiter. Kannst du das nochmal so auseinanderdröseln, welche Hauptströmung es da so gibt?
Genau, also es gibt, wie du schon gerade sagtest, fürs zentrale Nervensystem gibt es so sind so die beiden größten, das Bobert-Konzept und das PNF-Konzept, wo die Kolleginnen dann nochmal sich weiterbilden, um sich dann nochmal weiter mit zu beschäftigen und dann quasi zu versuchen, die Funktionen des Körpers im Rahmen dieser Therapie wieder herzustellen, zu facilitieren, zu verbessern, die Ansteuerung auf verschiedenen Ebenen besser zu machen und den Klienten und Klientinnen da wieder Möglichkeiten zu geben, die Strukturen zu nutzen. Hat auch ganz viel dann nochmal mit dem Aspekt Wahrnehmung, Seitenwahrnehmung, Neglect zu tun. Da sind die dann nochmal die Kolleginnen und Kollegen spezieller weiter gebildet. Und im orthopädisch-chirurgischen Bereich kennt man wahrscheinlich am ehesten die manuelle Therapie, was noch eins der größten Themen ist. Da gibt es verschiedene Konzepte, wonach man diese Weiterbildung machen kann. Mittlerweile auch schon viele Konzepte, die rein von der Gelenkstruktur, von der einzelnen Struktur weggehen, sondern dann auch nochmal mehr Richtung Wirbelsäule, nervale Versorgung tatsächlich nochmal schauen, weil es manchmal ja nicht nur zum Beispiel ein Innenmeniskus ist, der das Problem auslöst, sondern da auch nochmal weiterführend einfach Probleme auftauchen können. Und die Krankengymnastik am Gerät wird tatsächlich zum Beispiel in beiden Bereichen total gut genutzt. Wir haben Kolleginnen, die machen da im Bereich Parkinson für die neurologische Richtung noch sehr viel und sehr erfolgreich Krankengymnastik am Gerät. Und wir nutzen das im orthopädischen Bereich genauso auch, um nach OPs, Verletzungen oder Ähnliches wieder eine Grundkraft herzustellen, die Klienten wieder in den Sport rein zu begleiten, um da Verletzungsprophylaxe auch zu betreiben. Und es ist eigentlich mittlerweile oft so ein fließender Übergang tatsächlich.
Und das Thema Massage und physikalische Therapie, wie spielt das rein?
Die klassische Massage machen wir eigentlich tatsächlich, ich glaube, im klassischen Sinne gar nicht mehr so wirklich. Also bei uns in der Praxis. Die hat in verschiedenen Bereichen auf jeden Fall ihre Berechtigung. Alles, was Richtung Regeneration im Sportbereich zum Beispiel angeht. Oder auch da eine Vorwettkampfmassage. Wir nutzen definitiv schon Techniken, um Muskulatur zu entspannen. Um da einfach einen gewissen, physiologischen Grundtonus so ein bisschen uns in die Richtung zu arbeiten, um bestimmte Bewegungen, Übungen dann auch möglich zu machen, gar keine Frage. Versuchen dann aber auf den Klienten aber auch eher die aktive Variante mitzugeben, mit was kann ich denn da auch langfristig selber tun? Weil wir möchten ja ungern von uns abhängig machen. Das ist ja nicht unser Ziel, sondern wir möchten ja lieber. Das sind zum Beispiel meine liebsten Klienten, die nach einer bestimmten Zeit sagen, ich bin fein damit, so wie es gerade ist. Ich habe Sachen, die ich tun kann. Und wir sehen uns vielleicht in anderthalb, zwei Jahren mal mit was anderem wieder und im besten Fall auch erstmal gar nicht. Das ist im Prinzip eigentlich immer die schönste Variante.
Lass uns nochmal zu sprechen kommen darauf, welche Indikationen es gibt für Physiotherapie. Also wann es Sinn macht, eine Physiotherapie zu verordnen. Also mit der Frage, was kann Physiotherapie und was kann die Physiotherapie vielleicht auch nicht, ne? Also was erlebst du vielleicht auch so für Situationen in deinem Praxisalltag, wo du denkst, da kann ich nicht helfen, das ist nicht das Richtige gerade, was wir hier machen oder was der ärztliche Kollege, die ärztliche Kollegin sich dabei gedacht hat. Also was sind so die Möglichkeiten und die Grenzen von Physiotherapie?
Möglichkeiten sind auf jeden Fall immer noch mal eine neue Perspektive reinzubringen, in jedem Fall, wo wir oft an unsere Grenzen stoßen, ist die Intention gepaart mit unserem zeitlichen Limit einfach, das wir haben. In meinem Bereich sind das halt oft chronische Schmerzpatienten, wo man einfach sagen muss, da wäre eine zeitlich begrenzte, sehr intensive Betreuung über tägliche Therapie entsprechend mit der Dauer dazu wäre eine Möglichkeit, aber da wirklich ja langfristig Erfolge zu erzielen, die nicht in Kombination mit einer direkten Schmerztherapie dann in diesem Setting stattfinden, da stoßen wir dann schon in unseren 2 bis 3 Mal die Woche 20 Minuten an unsere Grenzen. Das ist dann wirklich was dann eher für eine stationäre oder dann auch ambulante, aber für eine tägliche Begleitung einfach nötig wäre. Oder einfach an Klienten, wo sowohl eine sprachliche manchmal, aber auch eine geistige Barriere da ist. Weil wir nun mal keine Apotheke sind, wo man reingeht. Man kommt mit einem Medikament wieder raus und im besten Fall ist alles viel, viel besser. Und wenn man nicht mit einem zumindest Fünkchen Motivation mit, ich möchte auch selber was dazu beitragen, was zu verändern, dann haben wir wirklich einfach manchmal keine Chance.
Und dann beendet ihr auch eine Therapie?
Ja, schon. Also wenn da wirklich so gar keine Compliance da ist, dann wird auch selten, aber wird auch manchmal während des Rezepts beendet. Manchmal beendet dann auch der Klient, weil er sagt, okay, das ist nicht das, was ich mir jetzt hier so vorgestellt habe. Es wird dann aber auch von unserer Seite schon mal zumindest in einem Arztbericht erwähnt, dass eben die Compliance aus verschiedenen Gründen nicht gegeben ist. Und das sind dann Sachen, die müssen dann vielleicht nochmal besprochen werden, wenn der oder die Ärztin das dann nochmal wirklich für wichtig erachtet, dass das auch stattfindet. Aber je nachdem, wenn das wirklich wir den Eindruck haben, okay, da kommt nichts an bei demjenigen, sage ich mal, und wir haben da auch keine Chance, dann haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann ist das durchaus hier gerade nicht unser Thema. Und wirklich sinnvoll ist es, ist aber natürlich bei, zum Beispiel im neurologischen Kontext, wirklich bei vielen frischen Sachen, was nochmal nach Schlaganfällen, Hemiparesen oder auch manchmal nervale Lagerungsschäden nach diversen OPs, wenn dann da nochmal Funktion zurückerarbeitet werden soll, das kann man sehr gut unterstützen. Bei Parkinson die Beweglichkeit zu erhalten, da auch nochmal eine gewisse Alltagssicherheit zu gewährleisten und Prophylaxe quasi, dass man das so ein bisschen verlangsamt und auch da die Klienten nochmal eine Möglichkeit haben, auch zu arbeiten wirklich an denen, was ihnen wichtig ist. Da ist es schon wirklich sehr sinnvoll zu verordnen, sage ich mal.
Total. Und ich sag mal, der Klassiker, sowas wie Rückenschmerzen, muskuloskeletale Schmerzen, Bandscheibenvorfälle und sowas. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, oder wo du ja auch speziell unterwegs bist bei orthopädischen Erkrankungsbildern, dass Das ist ja auch vollkommen unbestritten, dass das sinnvoll und hilfreich ist. Ja. Können wir nochmal vielleicht sprechen über die Ausbildung an sich, beziehungsweise die Entwicklung der Physiotherapie? Stichwort Akademisierung zum Beispiel. Du hast ja gesagt, dass du an einer Universitätsklinik gelernt hast, sodass ich mir vorstellen kann, dass auch da vielleicht die Schwerpunkte anders waren als ja, vielleicht in einer Physiotherapiepraxis, wo man gelernt hat.
Ja.
Wie ist das aktuell gelagert? Also, was stellst du so fest, auch vielleicht von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die so nachkommen bei euch in die Praxis? Wie verändert sich das?
Also ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ich durfte nebenher schon studieren an einer Fachhochschule. Es war damals noch ein Modellstudiengang in Therapie und Gesundheitsmanagement, was uns damals auch schon die Grundlagen der Forschung näher gebracht hat, sodass wir schon mal da mit rein schnuppern und teilweise schon vertiefen durften. Und noch ist es so, dass es in Deutschland eben grundständig eine Ausbildung ist an Fachschulen. Das beinhaltet dann eben ein sehr festgelegtes Stundenkontingent an theoretischen und praktischen Stunden. Diese praktischen Stunden waren damals bei uns wirklich zu, würde ich jetzt spontan sagen, 90% wirklich in der Klinik. Das heißt auf Station mit den festangestellten Kolleginnen da vor Ort oder unseren Lehrkräften, die eben da vor Ort waren. Und da sieht man natürlich schon einiges mehr und speziellere Krankheitsbilder, sage ich jetzt mal, als in vielen Praxen. Und aber da kommt es drauf an, wie die Schulen das dann so ein bisschen handhaben, in welchen Einsätzen sie quasi mit welchen Einrichtungen zusammenarbeiten. Und auch dann, wie natürlich mobil die Schüler und Schülerinnen sind. Wie weit kann ich da vielleicht sagen, okay, fahr vielleicht lieber nochmal 30 Kilometer zu dem Krankenhaus, um dein Chirurgiepraktikum zu absolvieren für ein paar Wochen, weil du lernst mehr, siehst mehr im Akutbereich als vielleicht in einer kleinen Drei-Mann-Praxis auf dem Dorf, sage ich jetzt mal übertrieben. Die Ausbildung hat sich leider noch nicht so ganz viel verändert. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Ausbildungsordnung nach wie vor noch aus den 90ern. Wir bekommen schon mit über die Auszubildenden. Wir arbeiten insgesamt mit 3 Schulen zusammen, dass da schon viel geschraubt wird an den Inhalten, dass das angepasst wird. Und ja, dann ist es letztendlich auch oft so ein bisschen an den Auszubildenden selber, wie viel sie aus einem Praktikum, dann aus einem praktischen Einsatz mitnehmen. Wie viel sie bereit sind, sich da mit den Kollegen, ja, zu unterhalten, auch in vielen Fällen. Ja, wie bereit sie sind, dann selber drauf zu gucken, okay, bei wem schaue ich noch mal mit dabei und bei welcher Behandlung, was fehlt mir vielleicht noch, was habe ich noch nicht gesehen, kann ich da noch mal bei einem anderen Kollegen mitschauen. Aber letztendlich ist es in dem Bereich viel abhängig davon, wo Praktika stattfinden und wie viel Zeit da auch von den Mitarbeitenden ist, um die Azubis zu betreuen. In der Schule wird es zunehmend ein Standard, dass die Lehrkräfte eine pädagogische Grundausbildung haben, ein Studium oder ähnliches. Das finde ich persönlich auch sehr sinnvoll. Abgesehen natürlich von dem Fachlichen, was einfach ja im besten Fall dann auch noch da ist. Genau, und dann endet unsere Ausbildung bisher nach wie vor mit einem Staatsexamen. Das heißt praktische, mündliche und theoretische Prüfung. Und vom Grundprinzip, glaube ich, ist das schon nicht verkehrt, wenn man das ganze Curriculum modernisieren würde. an den aktuellen medizinischen Stand anpassen und vereinheitlichen. Und ich glaube, das wiederum wäre in einem grundständigen Studiengang schon eine schöne Möglichkeit, das da ein bisschen besser hinzubekommen.
Wie ist das eigentlich? Gibt es so etwas wie eine, also ich stelle gerade fest, dass ich das nicht weiß, das ist ja auch peinlich vielleicht, gibt es eine Fachgesellschaft, gibt es eine Vereinigung der Physiotherapeuten, die auch sich politisch und berufspolitisch engagiert?
Wir haben tatsächlich leider einige Verbände, nicht so einen einzigen oder vielleicht maximal zwei Berufsverbände, sondern da gibt es tatsächlich ein paar Vereinigungen in unserem Bereich. Und ich glaube, ein bisschen, das ist meine persönliche Meinung, ist das auch unser Problem, dass die sich leider untereinander viel nicht so ganz einig sind. Und dann teilweise, es gab vor einigen Jahren mal eine große Aktion, da sollte für die Akademisierung geworben werden und dass es einen grundständigen Studiengang gibt, nicht nur in der Physiotherapie, auch in der Logo und Ergo. Da wurde dann doch viel auch ein bisschen mit Panik gearbeitet für die Bestandstherapeuten, sage ich jetzt mal. Dass dann die so ein bisschen, glaube ich, Angst ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber schon so ein bisschen, nicht wussten, was passiert dann mit uns, die ein Staatsexamen haben, wenn dann diese akademisierten Therapeuten nachkommen, sage ich mal. Ich glaube, das ist so ein, müsste man nochmal am Verständnis, auch da an der Kommunikation arbeiten.
Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass für viele Menschen immer noch so Physiotherapie, Massage, Passivität bedeutet. Aus meiner Perspektive, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, hat das auch damit zu tun, dass so Evidenzen fehlten oder evidenzbasierte Therapien durchgeführt wurden oder nicht durchgeführt wurden. Jetzt nur so oberflächlich betrachtet, du musst da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gar nicht so einfach ist, aber was ist so deine Einschätzung dazu, inwiefern spielt evidenzbasierte Therapie, evidenzbasierte Medizin eine Rolle bei euch in der Physiotherapie?
Gott sei Dank eine immer größere. Also zu meinen Zeiten, als ich studiert habe, war es tatsächlich noch sehr schwierig, zu vielen Themen überhaupt irgendwas an Evidenz zu bekommen, weil es vom Studiendesign halt sehr schwer ist, überhaupt Klientengruppen zu finden, die von der Ausgangsposition, sage ich mal, sehr ähnlich sind, ist schon in vielen Fällen extrem schwer, sodass man dann auch wirklich vergleichbare Ergebnisse hinterher bekommt. Und es wird mehr, es wird mittlerweile schon viel geforscht und es gibt immer mehr Evidenzen. Es gibt viele Studien, die auch aus dem Ausland tatsächlich kommen. In Australien wird schon sehr lange sehr viel in die Richtung gearbeitet, zum Beispiel teilweise auch in den USA. Und auch hier bei uns wird es immer mehr. Man muss da nur ein bisschen gucken, das ist dann wieder so dieses Schwarz-Weiß-Denken, was dann manchmal gefährlich wird. Also natürlich gibt es in vielen Bereichen mittlerweile, was zum Beispiel Massage angeht, weiß man mittlerweile, dass nun mal gezielte Kräftigung, Aktivität da nun mal langfristig viel bessere Ergebnisse bringt, als wenn ich vielleicht nur manuell rangehe an die Muskulatur. Aber für viele Bereiche kann man das eben noch nicht so klar definieren und teilweise aber auch, weil uns das Verständnis manchmal sogar noch davon fehlt. Das funktioniert jetzt und das funktioniert auch vielleicht bei vier Leuten, aber wir können es einfach noch nicht komplett erklären, weil zum Beispiel, ja, das weißt du ja selber wahrscheinlich auch am besten, unser Hirn ist nach wie vor ein großes Mysterium. Und Das ist immer wieder spannend zu beobachten im Bereich, was zum Beispiel Schmerzen und Narben angeht. Da gibt es verschiedene Techniken, die man nutzen kann. Die sind teilweise neurophysiologisch erklärbar. Teilweise weiß man das bis, ja, okay, zu einem gewissen Punkt. Aber noch nicht alles ist dann wirklich erklärbar und nachweisbar. Aber es bringt vielen Menschen dann in dem Moment erstmal eine Linderung, eine Verbesserung. Und dann ist meine persönliche Meinung immer, die Evidenz schon im Auge zu haben und zu nutzen, um dann natürlich einfach möglichst den bestmöglichen Profit rauszuerzielen. Aber manchmal ist auch die Ausgangsposition so, dass ich vielleicht erstmal mit einer anderen Therapievariante besser fahre und dann vielleicht nochmal überschwenken kann. Oder ich versuche es mal mit meiner Erfahrung und merke, okay, damit habe ich jetzt gerade aber auch einen Erfolg. Aber es wird mehr und besser in jedem Fall.
Wer heilt, hat recht. Fällt mir dazu spontan ein.
Ja, der Satz fällt dann auch sehr häufig in der Diskussion.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt thematisch springe, ein Aspekt, den ich dich gerne nochmal fragen würde, ist so dieses Thema Education. Mhm. Ich meine, um ein vernünftiges therapeutisches Bündnis zu haben mit dem Patienten, mit der Patientin, muss ich ja irgendwie auch ein Konzept haben, ein Krankheitskonzept haben, das sich in irgendeiner Form zumindest auf eine Ebene hin bewegt oder angleicht auf eine Ebene. Wie ist das so aus deiner Erfahrung? Also ist das was, was man am Anfang oder kontinuierlich während der Therapie immer wieder versuchen muss und was auch eine große Rolle spielt so?
Das Verständnis von dem, was wir dann quasi versuchen zu tun oder?
Ja, also erstens das und zweitens, welches Krankheitskonzept gibt es? Also ich meine, klar, das ist natürlich dann auch interdisziplinäre, interprofessionelle Aufgabe, das zu erarbeiten, aber ich kann mir vorstellen, dass es für euch auch wichtig ist, dass der Patient eine ähnliche Vorstellung hat von dem Krankheitskonzept und von dem Therapiekonzept, das man hat und dass man da auch kontinuierlich dran versucht zu arbeiten, Stichwort eingeklemmter Nerv oder so, ne?
Ja.
Du weißt, was ich meine.
Genau. Da wird schon viel in der Anamnese oft besprochen, dass dann einfach auch daraus folgend die Zielbestimmung mit dem Klienten oder der Klientin. Da wird schon ganz viel erklärt, von in welche Richtung müssen wir uns vielleicht bewegen, was ist so ein Mythos, den wir vielleicht direkt mal, wenn es eben geht, entkräften. Oder auch einfach, fällt mir als erstes ein, das klassische Wort, ich habe ja auch Arthrose. Das kann ja nicht so viel besser werden. Das kriege ich halt relativ häufig zu hören, einfach mal ja dieses Grundkonzept Arthrose erstmal zu erklären und was da alles so drumherum passiert, wo wir Einflussmöglichkeiten haben. Und das ist auf jeden Fall was, was die ganze Zeit über eigentlich stattfindet in der Therapie, damit eben auch da der Klient selber im Alltag mal feststellen kann, mir ist jetzt immer wieder aufgefallen, dass mir dann vielleicht nicht so gut geht, wenn ich das und das tue oder die Dinge vielleicht nicht tue. Und da selber auch einfach für sich Strategien entwickeln kann, damit klarzukommen, damit umzugehen, Dinge zu verändern. Und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn sie ein Grundverständnis davon haben, auch was in ihrem Körper vielleicht gerade nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dass sie da auch selber Angriffspunkte haben, sage ich mal, um Dinge zu ändern. Und da spielt Education, Erklärung eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile.
Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Also du hast gerade schon einen Stichpunkt angesprochen, Akademisierung. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch das Thema Teletherapie zum Beispiel jetzt seit der Corona-Pandemie, aber auch, wie ist es mit künstlicher Intelligenz, wie ist es mit Digitalisierung? Was siehst du so am Horizont der Physiotherapie?
Teletherapie wird, glaube ich, tatsächlich in manchen Bereichen noch ein Thema werden. Allerdings auch, glaube ich, eher als Ergänzung, als wirklich Ersatz für die Therapie vor Ort, sage ich jetzt mal. Weil in vielen Bereichen müssen wir dann doch noch mal, und wenn es nur eine Hilfestellung ist, die geleistet werden muss, müssen wir dann doch noch mal quasi persönlich ran. Digitalisierung im Sinne von Übungserstellung vielleicht, Trainingsplanerstellung oder ähnliches findet gerade auch ganz, ganz viel statt. Da arbeiten schon ganz viele Kollegen mit verschiedenen Plattformen, um einfach da auch nachhaltig den Menschen was an die Hand zu geben, was sie weiterführen können.
Also ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Ich weiß auch gar nicht, inwiefern da bei der Dokumentation Hilfestellung durch künstliche Intelligenz oder Digitalisierung möglich ist. Weil das ist ja auch ein großer Zeitfresser bei euch. Ich meine, du hast es ja angesprochen, dass ihr wenig Zeit habt, natürlich, wie alle im Gesundheitswesen. Und wenn man dann auch noch mühsam irgendwelche Dokumentationen durchführen muss, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Entlastung darstellen kann.
Textbausteine sind super. Also tatsächlich ist da die Praxissoftware zum Beispiel, die wir nutzen, können wir sowohl tastaturmäßig als auch über handschriftlich auf dem Tablet als auch über Spracherkennung nutzen. Und die ist mittlerweile sehr gut lernfähig. Das erspart sehr viel Zeit tatsächlich, dass bestimmte Textbausteine, die wir immer wieder verwenden, da einfach eingefügt werden. Und das hilft schon in dem Zusammenhang sehr viel. Aber ich glaube, so rein von denen die Zusammenhänge so zusammenfügen und den Faktor Mensch aus einer Anamnese zum Beispiel noch so ein bisschen rausholen, daraufhin eben eine Strategie sich zu überlegen, wie gehe ich potenziell mit diesen Menschen vor über den Therapiezeitraum. Ich glaube, da kann uns eine KI noch nicht so ganz weiterhelfen. Das müssen wir dann doch noch selber machen letztendlich.
Im Moment drängt sich mir so ein bisschen der Eindruck auf, dass wir jetzt versuchen, irgendwie alles mit KI zu lösen und alle springen auf dieses Thema KI. Und das ist, glaube ich, keine erfolgsversprechende Sache. Also hoffe ich auch ein Stück weit.
Ja.
Marleen, du hast uns jetzt gerade schon durch so eine kurze Reise genommen durch die Physiotherapie. Ich hatte es schon angedeutet, ich hoffe, dass du uns auch weiter begleiten wirst hier im Klinisch Relevant Podcast und so vielleicht so ein bisschen zum Appetit anregen. Was könnten denn so Themen sein, auf die sich die Hörerinnen und Hörer freuen dürfen? Hast du da schon so ein paar Ideen?
Definitiv. Also dieses große Thema Evidenz ist, denke ich, auf jeden Fall sehr lohnenswert zu besprechen, weil es da einfach auch viele Kollegen gibt, die sich da wirklich viel mit auseinandersetzen und da auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Es gibt viele Spezialgebiete, zum Beispiel eben dieses Thema Frauengesundheit, aber auch im Bereich der Neurologie. Wir haben gerade eine Kollegin, die da eine Bachelorarbeit auch geschrieben hat, wo es sich einfach lohnt, nochmal tiefer reinzuschauen, um eben wirklich nochmal zu sehen, wie toll vielseitig unser Beruf einfach ist und auf wie vielen Ebenen wir da einfach arbeiten können und Menschen Lebensqualität geben können im besten Fall. Da gibt es viele Sachen, die viele Menschen nicht wissen und immer wieder überrascht sind, wenn sie dann zu uns geschickt werden und sagen, und sie sollen mir da jetzt helfen. Und wir dann doch vielleicht einen Weg finden, um da wirklich was zu tun. Und
wie macht das dann auch noch?
Im besten Fall. genau, und da gibt es viele interessante, spannende Themen, ja, die sich lohnen, gehört zu werden.
Das ist so ein spannender Ausblick, ein schöner Ausblick, finde ich. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, was mich wirklich sehr interessieren würde, ich weiß nicht, ob du da auch mir diesen Wunsch erfüllen kannst, ist das Thema funktionelle Störungen in der Physiotherapie. Mhm. Das ist was wir viel häufiger, glaube ich, in der klinischen und in der Praxis auch so erleben, ohne das vielleicht auch so bewusst wahrzunehmen. Das ist so ein Thema, das so langsam auch immer mehr in den Vordergrund kommt, ins Bewusstsein rückt. Also das würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich glaube, dass die Physiotherapie da eine entscheidende Rolle spielt bei der Behandlung dieser Form von Störung. Also das würde mich sehr freuen. Vielleicht
gucken wir mal.
Vielleicht klappt das ja. Alles klar, liebe Marleen, ich weiß nicht, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und freue mich schon sehr auf deine nächsten Folgen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.